ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kopfschmerzen, Fieber und Husten. Derzeit grassiert die Grippe besonders unter Kindern. Bei den unter 14-Jährigen leidet fast jedes sechste Kind an einer akuten Atemwegserkrankung, berichtet das Robert-Koch-Institut. Vor einem Jahr war es noch jedes siebte. Auch die Zahl der Fälle mit schwerem Verlauf habe sich bei Schulkindern deutlich erhöht.
Schon seit kurz nach 7 Uhr warten vor dieser Kinderarztpraxis in Magdeburg die ersten kleinen Patienten mit ihren Eltern. Und das, obwohl die Praxis erst um 8 Uhr öffnet. Lange Wartezeiten müssen hier momentan alle in Kauf nehmen.
Wenn es ihr zum Beispiel nicht so wirklich gut geht, dann sitzt man ungern mit dem Kind noch Stunden in der Arztpraxis. Aber was will man machen? Ja, man kann es halt auch nicht ändern.
Die Arztpraxen sind voll in diesen Tagen und Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, warum. In diesem Jahr sind deutlich mehr Kinder an der Influenza erkrankt als im Vorjahr. Auf dem Höhepunkt der Grippewelle im vergangenen Jahr gab es über 8.800 Influenza-Fälle bei den unter 14-Jährigen. In diesem Jahr sind es zum selben Zeitpunkt knapp 15.200 und damit fast doppelt so viele. Sicher ist, die Influenza kann auch für Kinder schlimme Folgen haben.
Kinder können genauso schwer erkranken wie Erwachsene. Die Influenza ist eine Erkrankung, die nicht nur Menschen mit Vorerkrankungen trifft, sondern die auch bei jungen, gesunden Kindern schwere Komplikationen auslösen kann. Es gibt in jedem Jahr Todesfälle bei gesunden Kindern durch die Influenza in Deutschland.
Der Magdeburger Kinderarzt hält deshalb eine Grippeschutzimpfung für alle Kinder für sinnvoll. Bisher wird die jedoch nur für chronisch kranke Kinder empfohlen. Nur in diesen Fällen muss die Krankenkasse zahlen. Manche Kassen übernehmen die Kosten, aber auch freiwillig.
Einen ersten Vorgeschmack auf den heißen Bundestagswahlkampf gab es gestern Abend im ZDF. Unter dem Titel Schlagabtausch traten 6 Parteien gegeneinander an. Beim Thema Migration wurden die Unterschiede deutlich. Nicht nur in der Frage, was zu tun ist, sondern schon in der Frage, wie groß das Problem eigentlich ist. Aber auch bei anderen Themen gab es Zündstoff.
6 Parteien trafen gestern Abend im ZDF aufeinander. Dabei hallt noch immer nach, dass die Union vergangene Woche im Bundestag das erste Mal die Stimmen der AfD in Kauf nahm. Der FDP-Chef regt erneut an, Forderungen seiner Partei und der Union für eine Begrenzung der Migration gemeinsam mit Vorschlägen von SPD und Grünen zu beschließen.
Einen parteiübergreifenden Schulterschluss zeigen, um die AfD klein zu machen. Denn Herr Banaschak, die AfD wird man nicht klein machen mit Lichterketten.
AfD macht man vor allem nicht klein, indem man die Geschichten und die Narrative übernimmt, die diese Partei seit Jahren durchs Land treibt.
Neben Migrationspolitik ging es um die wirtschaftlich schlechte Lage im Land.
Wir sind das einzige Industrieland der Welt, das sich in einer Rezession befindet. Von daher ist es hausgemacht. Und deswegen, es muss damit aufhören, dass man einzelne Betriebe mit Milliardenbeträgen versorgt, anstatt die breite Masse des Mittelstands mit Rahmenbedingungen zu versorgen, in denen sie wettbewerbsfähig wirtschaften können.
Aus Sicht der Linken steht Deutschland wegen der Schuldenbremse wirtschaftlich schlechter da als andere Länder.
Sie haben diese Schuldenbremse gemacht. Die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse. Und seit 2 Jahren war es überhaupt nicht möglich, gegen diese Krise anzuinvestieren. Das liegt an Ihnen.
Sarah Wagenknecht weist zurück, dass ihre Partei vor allem auf billiges Gas aus Russland setzen will, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Unsere Idee für die Wirtschaft ist, dass wir generell schauen, dass wir fossile Energieträger, die wir vorerst noch brauchen, weil wir können unsere Wirtschaft nicht allein mit Sonne und Wind betreiben, dass wir diese fossilen Energieträger zu wettbewerbsfähigen Preisen kaufen.
Ich gehe da vollkommen mit, auch mit dem BSW, mit der Aussage, wir kaufen dort Strom und auch Gas ein, wo es am günstigsten ist. Und russisches Gas, vor allen Dingen Nord Stream, war jahrelang, auch im Kalten Krieg im Übrigen, ein sicherer und günstiger Lieferant für die deutsche Wirtschaft.
Das Händeschütteln am Ende höflich. Am Sonntag treffen dann Kanzler Scholz von der SPD und sein Herausforderer Merz von der CDU aufeinander.
Der Wahl-O-Mat hat schon kurz nach dem Online-Start einen Rekord geschafft. In den ersten 24 Stunden wurde das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung mehr als 9 Millionen Mal genutzt. und damit fast doppelt so oft wie bei der vergangenen Wahl 2021. Der Wahl-O-Mat ist unter anderem auf tagesschau.de abrufbar. Er soll Wählerinnen und Wählern helfen, sich für eine Partei zu entscheiden, die ihrem politischen Anliegen am nächsten kommt. Dazu greift er auf die programmatischen Selbstaussagen der Parteien zurück. Es gibt aber noch andere Angebote, wie zum Beispiel den Real-O-Mat, der das konkrete Abstimmungsverhalten der Parteien analysiert. In Nordrhein-Westfalen kommt es heute zu massiven Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. In vielen Städten, wie hier in Köln, fahren keine Straßenbahnen. Unter dem Motto "Wir sind es wert" hat die Gewerkschaft Verdi bis 3 Uhr morgen früh zum Warnstreik aufgerufen. In Bonn wird der Busverkehr bestreikt. Beschäftigte von Kitas, Stadtverwaltungen und Verkehrsunternehmen versammelten sich am Mittag in Krefeld vor dem Rathaus. Verdi fordert für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 8% mehr Lohn sowie 3 zusätzliche freie Tage. In den USA sehen Kritiker von Präsident Trump die Gewaltenteilung in Gefahr. Nach der Verfassung sollen Checks and Balances ein gegenseitiges Kontrollsystem sicherstellen, dass kein Alleinherrscher übermächtig werden kann. Die Kritiker befürchten im Moment aber genau das. Denn Präsident Trump lässt den Milliardär Elon Musk die staatliche Verwaltung zusammenstreichen, obwohl niemand Musk gewählt hat und er auch nicht vom Parlament kontrolliert wird.
Die Entwicklungsbehörde USAID wird quasi dicht gemacht. Fast alle der gut 10.000 Mitarbeiter entlassen. So wie dieser Mann, der anonym bleiben will. Ich muss noch meinen Stundenzettel einreichen, aber ich weiß nicht wie, weil ich keinen Zugriff mehr auf meine E-Mails habe. Keine Ahnung, ob ich noch bezahlt werde. Seit Tagen gibt es Protest. Auch weil mehr als 2 Millionen Angestellte aus fast allen Behörden Angebote bekommen haben, freiwillig zu gehen. Auch solche bei Sicherheitsbehörden wie der CIA. Vor allem er ist für die große Verunsicherung verantwortlich. Elon Musk mit seiner neu gegründeten Effizienzabteilung DOGE. Von Trump damit beauftragt, den Regierungsapparat drastisch zu schrumpfen. Elon macht einen großartigen Job. Er findet enormen Betrug, Korruption und Verschwendung. Nicht nur bei USAID. Sie werden es auch noch bei anderen Behörden sehen. An Tag 1 hatte Trump ein Dekret unterzeichnet, das Zehntausenden Bundesbeschäftigten ihren beamtenähnlichen Status entzog. Sie jederzeit kündbar macht. All diese Leute zu feuern, würde es auch schwer machen, Trumps eigene Politikvorhaben umzusetzen. Aber die Leute in Angst zu versetzen, damit sie gehorchen, ich glaube, das ist etwas, das Trump sehr gefallen dürfte. Als nächstes will Trump das Bildungsministerium abwickeln lassen. Es ist normal, dass bei Regierungswechseln Personal ausgetauscht wird. Aber Trump und Musk gehen deutlich weiter. Vieles davon ist rechtlich umstritten. Aber Gerichte arbeiten langsam und Behörden werden schon jetzt ganz konkret umgebaut.
Auf Konfrontationskurs sind die USA auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Der wirft unter anderem dem israelischen Premier Netanyahu und dem russischen Präsidenten Putin Kriegsverbrechen vor. Die USA erkennen das Gericht aber nicht an und jetzt verhängte Präsident Trump Sanktionen gegen dessen Mitglieder. Den Strafgerichtshof in Den Haag gibt es seit 2002. Er verfolgt Delikte wie Kriegsverbrechen und Völkermord. Dabei spricht er Urteile über einzelne Personen und nicht über Staaten. Er ist zuständig, wenn es in dem Land keine Strafverfolgung gibt. Christian Feld in Brüssel. Trump spricht von Machtmissbrauch und geht gegen den Strafgerichtshof vor. Was hat der US-Präsident genau beschlossen?
Ja, Trump zeigt wieder einmal seine Abneigung gegen die internationale Justiz und er ordnet harte Konsequenzen an für alle beim Strafgerichtshof, die an den Ermittlungen gegen die USA und vor allem gegen Israel beteiligt seien, konkret an den Haftbefehlen unter anderem gegen Ministerpräsident Netanyahu. Bedeutet in der Praxis mögliche Einreiseverbote, Vermögen könnte eingefroren werden. Und das gilt eben nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für deren Familienmitglieder. Und jetzt ist es das eine, das Vorgehen des Gerichtes zu hinterfragen, eine Entscheidung zu kritisieren, aber dann Sanktionen, also Strafen gegen das Gericht zu verhängen, das ist schon ein außergewöhnlicher Schritt.
Wie sind denn die ersten Reaktionen?
Ja, es gibt Zustimmung für Trump aus Israel und auch von einem EU-Land, von Ungarn. Das ist jetzt nicht so ganz überraschend. Aber dann sind da auch 79 Länder, auch Deutschland, die eine Erklärung herausgegeben haben. Sie schreiben, Trumps Maßnahmen würden das Risiko erhöhen, dass schwerste Verbrechen straffrei bleiben. Jetzt sind das Worte, Appelle, aber können die Unterstützer dem Gerichtshof auch praktisch helfen? Es gibt einen möglichen Hebel, der könnte zumindest verhindern, dass EU-Unternehmen die Sanktionen der USA umsetzen müssen. Aber sind solche EU-Unternehmen dann auch wirklich bereit, sich gegen die USA zu stellen, wenn es hart auf hart kommt? Schwierig.
Danke, Christian Feld in Brüssel. Und auch in der Flüchtlingspolitik setzt Trump seinen harten Kurs fort. Heute wurden die ersten Migranten in das umstrittene US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba gebracht. Wie das Weiße Haus mitteilte, handelt es sich um 10 Mitglieder einer internationalen kriminellen Bande. Sie sollen so lange im Lager bleiben, bis sie in ihre Herkunftsländer oder andere geeignete Orte gebracht werden können, hieß es. Trump hatte angekündigt, Zehntausende Migranten in Guantanamo zu inhaftieren. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass sich die Gewalt im Ostkongo verschärft. Der Menschenrechtsrat berichtete heute von Massenvergewaltigungen und tausenden Toten. Hunderttausende seien auf der Flucht. Der Konflikt zwischen der großen Rebellenmiliz des Landes und Regierungstruppen war Ende Januar eskaliert. Im Osten des zentralafrikanischen Landes überrannten die Milizen die Millionenstadt Goma. Dabei wurden sie offenbar vom benachbarten Ruanda unterstützt. Goma liegt in einer rohstoffreichen Provinz.
Jetzt zeigt sich erst, wie schwer die Kämpfe in Goma gewesen sind. Mehr als 3000 Menschen sind ums Leben gekommen. Die Krankenhäuser sind völlig überfüllt. Es fehlt an allem. Die Rebellen der M23-Miliz behaupten, die Toten und Verletzten seien vor allem Soldaten. Die Ärzte sagen etwas anderes. Es gibt eine beträchtliche Quote von Frauen und Zivilisten. Wir bekommen viele Zivilisten und auch schwangere Frauen und Kinder. Tagelang hat der Kampf gedauert, bis die Rebellen die Millionenstadt erobert hatten. Erst dann konnten viele Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Als die Rebellen kamen, habe ich mich nicht mehr bewegt. War ganz leise. Jetzt kann ich wieder sprechen. Ich danke Gott für die Arbeit der Ärzte. Ohne die Unterstützung des Nachbarlands Ruanda wäre die schnelle Eroberung der Stadt nicht möglich gewesen. Der Konflikt geht vor allem um Bodenschätze im Ostkongo. Die Weltöffentlichkeit müsse endlich handeln, fordert die kongolesische Regierung. Von der internationalen Gemeinschaft erwarten wir mehr Druck. Das heißt, wir brauchen nicht einmal mehr über Druck zu sprechen. Wir wollen Sanktionen. Denn das, was Ruanda tut, verstößt gegen alle Grundsätze des Völkerrechts. Im ostafrikanischen Tansania laufen derzeit Verhandlungen darüber, wie der Konflikt beendet werden könnte. Die Hoffnung ist groß. Morgen werden die Staatschefs von Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo erwartet. Ob es zu einem dauerhaften Waffenstillstand kommt, ist völlig offen.
Es sieht spektakulär aus. Leuchtend rot schlängelt sich der Fluss Sarandí nahe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires durch die Landschaft. Doch die Menschen sind nicht fasziniert, sondern besorgt. Die Anwohner befürchten Umweltverschmutzung. Sie haben den Fluss schon bläulich, grün oder lila schimmern sehen. Und sie vermuten, dass die örtlichen Textil- und Fellverarbeitungsbetriebe Chemikalien ins Wasser geleitet haben. Das Umweltministerium hat Proben entnommen und kündigte eine Untersuchung an. In Dresden wird getanzt. Vor 100 Jahren fand hier der erste Semperopernball statt. Zur Stunde versammeln sich tausende Menschen, um dieses Jubiläum zu feiern. Wie es Tradition ist, wird nicht nur im Gebäude getanzt, auch davor wollen sich später tausende Menschen in Takt drehen. Seit seiner Premiere 1925 fand der Ball erst 27 Mal statt, unterbrochen durch den Krieg und die DDR-Zeit. Erst 2006 dann die Neuauflage. Der Höhepunkt der Dresdner Ballnacht ist in jedem Jahr der Debütantenwalzer. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 8. Februar.
Unser Wetter bleibt auch morgen Hochdruck geprägt. Im Westen und Nordwesten machen sich aber Tiefausläufer bemerkbar. Heute Nacht ist es oft dicht bewölkt. Ganz im Westen kann es in den Frühstunden leicht regnen. In der Südosthälfte lockert es auf. Regional bildet sich aber Nebel. Sobald der sich aufgelöst hat, scheint morgen häufig die Sonne. Im Westen und Nordwesten gibt es mehr Wolken, aber kaum Regen. Heute Nacht kühlt es ab auf 2 bis örtlich minus 6 Grad. Morgen Höchstwerte von 2 Grad an der See und im Erzgebirge bis zu 10 Grad im Westen. Am Sonntag abseits von Nebel oft sonnig, im Nordwesten und Südwesten regional auch dichtere Wolken. Montag und Dienstag ist vor allem im Südwesten etwas Schnee oder Regen möglich, sonst bleibt es meist trocken.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Julia Niharika Senn starten wir unsere Porträtreihe der Kanzlerkandidaten. Wir schauen als erstes auf den Werdegang von Robert Habeck. Außerdem geht es um die Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes in Syrien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.